Ich habe letztens mal wieder Galileo geschaut. Ich weiß nicht.
Das ist wirklich lange her bei mir.
War früher voll das Ding. Inzwischen zumindest bei mir nicht mehr so. Sorry Galileo, falls ihr euch das gebt. Aber da ging es um was, über das wir heute auch sprechen. Vielleicht hast du ja noch altes Gold zu Hause.
Ah.
Den Schmuck von der Oma. Keine Ahnung, irgendwas, das sich irgendwo angesammelt hat. Münzen, andere Erbstücke. Und gerade, also während wir diesen Podcast aufnehmen, ist der Goldpreis ja schon noch auf einem guten, sehr guten Niveau.
Ja, gerade noch. Ne? Man möchte ja meinen, so ist nicht mehr, aber wenn man sich das längerfristig anschaut, weil, das wirst du vielleicht auch wissen, wir haben ja gerade einen ziemlichen Absturz beim Gold hinter uns, von dem sich der Goldpreis aber schon wieder leicht erholt hat. Aber wenn man sich längerfristig anschaut, dann steht der Goldpreis schon immer noch ziemlich gut da.
Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe so ein Schmuckstück, das habe ich geerbt, das hat keinen emotionalen Wert und eigentlich finde ich es auch nicht schön. Dann ist natürlich die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Verkauf?
Spannende Frage.
Und in dieser Folge, ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp, geben wir 5 schnelle Tipps, wie du beim Verkauf das Beste rausholst. Und wir schauen auch mal auf Silber versus Gold und wieso wir eigentlich eher zu Gold raten. Bei Finanztipp sind wir nämlich der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, ist ja jetzt bis hierhin unsere Wolfgang-Petri-Folge, ne? Bronze, Silber und Gold. Bronze fehlt uns leider, aber wenn auch du Silber und Gold nie gewollt hast, dann kommen jetzt unsere 5 Schnelltipps zum Edelmetallverkauf.
Ich glaube, wir müssen vorher klarstellen, sozusagen, wie wir den momentanen Goldpreis sehen, ne? Weil das ist jetzt keine Folge, die vorher sagt, dass das der beste Goldpreis aller Zeiten oder der näheren Zukunft oder auch der nächsten, I don't know, ja, 3 Jahre sein wird.
Es gilt die Weisheit von Homer Simpson, das ist der beste Goldpreis bis jetzt.
Naja, ist es nicht, ne? Bis vor kurzem, bis zu einem Absturz. Aber dieser Absturz von Gold zeigt halt auch erstens, dass Gold natürlich volatil ist, dass es schwankungsanfällig ist und dass so Vorhersagen, wie es mit dem Goldpreis weitergeht, ja, von sehr kurzer beständiger Dauer sein. Vielleicht kurz zum Hintergrund, ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diese Folge aufnehmen, ist Gold seit dem Allzeithoch so ganz grob gute 10% abgestürzt, war auch schon mal tiefer, es waren sogar über 15% halt, weil ich der Verlust hat sich jetzt gerade mal wieder ein bisschen erholt. Und das war übrigens eine Reaktion darauf, dass Donald Trump einen neuen Zentralbankchef ernannt hat, Kevin Warsh, als neuer Chef der Fed. Und der gilt überraschenderweise eigentlich eher so als konservativer. Ne? Der wird wahrscheinlich, so ist es ein bisschen eine Historie, eher die Zinsen nicht so stark senken, tendenziell hochlassen, die Inflation in den USA wahrscheinlich bekämpfen, damit übrigens auch den Dollar stärken. Und all das hat dafür gesorgt, dass alle möglichen Leute und auch Spekulanten, die auf einen noch höheren Goldpreis gewettet haben, mal zügig aus dem Edelmetall raus sind. Was so eine einzige Ernennung eines einzigen Menschen, zugegebenermaßen auf einer der, wenn nicht der wichtigsten Positionen in der Finanzwelt, in der ganzen Finanzwelt, gerückt wird, was die alles auslösen kann.
Er ist zumindest, kann man ja schon sagen, der wichtigste Notenbankchef.
Das würde man so sagen, ne? Solange man den Dollar als die Weltleitwährung sieht, der Euro ist es wohl nicht.
Aber jetzt zu unseren 5 quasi Rapid-Fire, Schnellfeuer-Tipps hier. Und der erste ist eigentlich relativ banal, aber in der Praxis gar nicht so banal, wie man denkt, nämlich den Goldgehalt zu kennen. Also es sagt sich natürlich so einfacher jetzt bei Barren oder so diesen Anlagemünzen. Wir haben letztens auch in der Folge über den Krügerrand und so gesprochen mit unserer Kollegin Nadine, den Maple Leaf, Wiener Philharmoniker, diese ganzen Standardmünzen. Da kennt man natürlich den Feingoldgehalt, das macht den Verkauf sehr einfach. Bei Schmuck und Altgold ist das ein bisschen schwieriger.
Also ich, wie ihr vielleicht an meiner Reaktion merkt, bin ich jetzt nicht dafür, bin ich nicht dessen verdächtig, jetzt massenweise Altgold hinten zu haben sozusagen, aber mein Vater war es. Ja, also da zeigen sich dann meine ein bisschen asiatischen Wurzeln. Ne? Also in Asien hat man halt gerne so ein bisschen Gold hinten, aber eben genau dann in irgendeiner Form, vorzugsweise als Armband oder sowas in der Richtung, oder halt keine Ahnung hast, ob das jetzt, genau, wie der Goldgehalt von dem Ding eigentlich aussieht. Ja? Und ich kann auch natürlich jetzt nach all den Jahren nicht beurteilen, ob wir da einen fairen Preis bekommen haben für dieses, zum Beispiel für dieses Armband.
Deswegen ist einmal unser Tipp natürlich, also es gibt gängige Goldlegierungen für Schmuck. Das ist zum Beispiel 333, 585 und 750. Das ist einfach der Goldgehalt. Denk dir einfach eine Null weg, dann ist es ein Prozentwert. Also 33,3, 58,5 und so weiter. Das Problem ist, heutzutage wird Gold in der Regel gestempelt. Also auch so Schmuckstücke, kannst zum Beispiel vielleicht auf deinem Ehering nachschauen. Der ist dann gestempelt, wie viel Gold da drin ist, dann kann man das einfach nachschauen. Ist halt nicht bei allem alten Schmuck so.
Vor allen Dingen nicht, wenn der halt mal im Ausland, insbesondere im Urlaub, erworben worden ist.
Deswegen ist immer unser Tipp, nicht gestempelten Schmuck immer erstmal prüfen zu lassen, wie hoch der Goldgehalt ist. Dazu kannst du zum Beispiel auch zu einem Juwelier gehen oder so, dann wird es vielleicht eine kleine Gebühr fällig, aber du weißt danach, wie hoch der Goldgehalt ist. Und das hat nämlich entscheidenden Einfluss logischerweise auf den Wert, weil das ist ja das Gemeine bei so Altgold. Also jemand hat mal Arbeit da reingesteckt und Herzblut, dieses Schmuckstück herzustellen. Aber dadurch, dass Moden sich ändern, alle solche Dinge, zählt halt irgendwann oft nur noch der Materialwert. Und das ist halt das, worauf es dann
ankommt. Das ist halt das Fiese sozusagen, dass du ganz klar wissen musst. Und das kann man auch nicht genug betonen. Deshalb sagen wir ganz klar, ja, Gold kannst du schon machen in physischer Form. Ja, also dir wirklich irgendwo in ein Schließfach, Tresor oder ähnliches legen. Aber bitte halt, wie du gesagt hast, in standardisierter Form. In standardisierten Münzen oder Barren, weil die ändern, also da weiß man natürlich erstens den Goldgehalt und da steckt sozusagen nicht so viel Handarbeit drin. Dagegen, wenn du Schmuck kaufst, wie du sagst, die Mode ändert sich mal, da zahlst du halt immer die Arbeit des Goldschmieds, ja, des entsprechenden Juweliers mit und die kriegst du später einfach nicht mehr bezahlt. Deswegen in aller Regel oder sehr, sehr vielen Fällen, da gibt es natürlich keine Statistik dafür, außer der Goldpreis ist extrem gestiegen, ja, wirst du diesen, was du für das Kunstwerk des Schmucks bezahlt hast, das kriegst du meistens in aller Regel nicht mehr zurück. Es sei denn, du hast Glück und du hast was besonders Wertvolles, was du dann auch noch versteigern kannst und ziehst so einen tollen Preis. Aber natürlich, sozusagen von dem Preis, den die Oma zum Beispiel mal bezahlt hat, abgesehen davon, dass das bestimmt viele Jahre her ist und dass man Inflation einrechnen muss und solche Späße, kannst du praktisch das, was sie für die Handarbeit, die Wertarbeit da reingesteckt hat, das kannst du vergessen. Und wie du gerade gesagt hast, du kannst eigentlich nur noch den Materialwert nehmen und musst dann hoffen, ja, dass du da einen faires Angebot bekommst, weil er ermittelbar ist.
Das Problem hast du übrigens auch, habe ich in unserer Goldfolge mit unserer Expertin Nadine gelernt, hast du auch bei diesen genormten Goldprodukten, ist natürlich absolut logisch, große Goldbarren sind ja billiger aufs Gramm runtergerechnet als Münzen, also als zum Beispiel so ein Krügerrand. Ich habe natürlich zuerst gedacht, ist logisch, immer wenn du eine große Menge kaufst, ist billiger. Ist ja auch so eine Regel des Marktes, aber habe ich von unserer Kollegin Nadine gelernt, natürlich sind auch die Prägekosten geringer. Mhm. Weil du gießt halt einmal so einen Barren in eine Form, dann hast du, keine Ahnung, deine 4 Kilo Gold da verarbeitet oder wie viel auch immer.
Die würde ich auch nehmen.
Und bei so einem Krügerrand oder was auch immer für eine Münze, die sind ja relativ klein und die zu prägen kostet natürlich auch Geld und Aufwand.
Ja, absolut. Wobei man natürlich sagen muss, ist es natürlich jetzt, wenn man sozusagen den Anteil der Wertarbeit oder der manuellen Arbeit rechnet, ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob du jetzt eine schöne Goldkette nimmst sozusagen, wo so ein Juwelier oder Goldschmied, was weiß ich, wie lange dran gearbeitet hat, versus den unterschiedlichen Prägekosten. Aber du hast natürlich trotzdem recht, dass sozusagen anteilig gesehen da größere Barren, wenn man das so sagen will, günstiger sind, muss man sich halt erstmal leisten können. Schön wär's.
Kleiner Off-Topic-Tipp auch, ich habe letztens eine Arte-Doku angeschaut über die Geschichte des Geldes. Die war wahnsinnig spannend und da ging es auch um den Unterschied, ab wann Münzen geprägt und nicht mehr gegossen wurden in der Antike. Kann ich empfehlen, also auf jeden Fall klare Empfehlung, ich weiß gar nicht, was war, die unwahrscheinlich spannende Geschichte unseres Geldes oder so. Also super cool, ist so ein 3- oder 4-Teiler. Empfehlung, aber wir kommen zu Schnelltipp Nummer 2. Klingt auch wieder banal, wertschätzen und Preise vergleichen.
Ja, also ich glaube, das ist oftmals so, Gold oder überhaupt Schmuck, das ist jetzt nicht etwas, wo du sofort an irgendwie ein Preisvergleichsportal im Internet denken wirst. Ja. Ne? Du bist schon froh, dass dir überhaupt ein Goldhändler irgendwo in der Stadt oder sonst irgendwo einfällt und dann gehst du da hin und lässt dir, dann fragst du, was ist denn das schon wert? Und da, glaube ich, kommt man nicht so schnell auf die Idee zu sagen, ja, ich könnte vielleicht nochmal bei einem anderen Händler fragen, ja, was der mir denn dafür zahlen würde, aber das ist dringend angesagt.
Das Problem ist halt, dass es keine Werbung gibt, wo jemand kommt und sagt, du möchtest wissen, wie viel dein Gold wert ist.
Wie beim Auto? Dazu passiert es nicht oft genug.
Ralf Goldschmelzer. Aber also wichtig ist natürlich, wenn du jetzt Preise vergleichen willst, nutzt diese Online-Portale. Wir haben da auch Empfehlungen. Wir verlinken dir unseren Ratgeber, da sind die auch drin. Und wir haben natürlich auch eine Faustformel. Das Gewicht mal den Prozentsatz in Gold mal.
Also die 333 ist gleich 33% oder 585, glaube ich, sind es 58,5%.
Genau. Also Gewicht mal Prozentsatz in Gold, mal den aktuellen Goldpreis pro Gramm. Und dann ist so realistisch, dass die Händler meistens ungefähr 10% Abschlag abziehen.
Genau, ich glaube, das ist auch immer so ein kleiner Frustmoment, dass man denkt, man kriegt gar keinen fairen Preis, aber naja, der Händler muss halt von auch was leben. Und das sind halt die berühmten Transaktionskosten, weshalb wir ja auch immer sagen, Gold, wenn dann Gold, aber langfristig. Das ist nichts, womit du jetzt wirklich spekulieren kannst.
Ist ja auch so ein, gibt es ja auch so eine Regel, man sollte ja in der Regel auch so bei Transaktionskosten jetzt nicht 1% des Gesamtwertes quasi überschreiten an Transaktionskosten. Aber dieser Abschlag, denk mal immer nicht dran, den hast du bei ETFs oder Aktien ja zum Beispiel auch. Also
plus nicht 10%, sind es nicht 10%.
Sind nicht 10%, aber der Spread existiert
ja
natürlich.
Genau, ne? Also du hast ja auch bei jedem Wertpapier, eben wie du sagst, Unterschied zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Plus, dass der eben bei so einem Münzhändler oder Goldhändler ist ein bisschen heftiger.
Der muss halt auch, muss man ehrlicherweise sagen, der muss halt auch einen Laden mieten und nicht nur irgendwie online quasi ein virtuelles Depot verwalten, sozusagen. Genau. Tipp Nummer 3, Expertinnen oder Experten zu Rate ziehen. Warum? Wir hatten vorhin schon die nicht lesbare Gravur, ist natürlich das Ding. Also du weißt nicht, wie hoch der Goldgehalt ist. Da ist aber das Wichtige, wenn du jetzt zu einem Händler oder auch zu einem Juwelier zur Prüfung gehst, das kostet halt dann einfach nochmal mehr, weil die Kosten fürs Prüfen und fürs Einschmelzen, ja, kannst du halt so bis zu, keine Ahnung, 15%
dann schon verlieren. Heftig, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass das Ding vielleicht, also sicherlich mehrere Tausend, vielleicht sogar fünfstellig wert ist, das kostet schon was.
Deswegen auch unser Tipp, mehrere Angebote einholen, online vergleichen. Auch immer gut, sich online über Preise schlau zu machen und dann zu Händlern zu gehen. Dann hast du einfach auch ein Gefühl, was die dir so anbieten.
Muss man halt auch ganz klar sagen, ne? Also gerade wenn es um standardisierte Goldstücke geht, ne? Also Münzen oder Barren, die kann man auch wirklich gut online verkaufen. Das würde man erstmal nicht erwarten. Ne? Irgendwie hat man so das Gefühl, ich habe das doch, das muss ich jetzt zum Laden tragen. Ja? Aber natürlich gibt es da sowas wie einen versicherten Versand. Und genauso wie ich Gold übrigens gut online kaufen kann, auch dazu haben wir einen Ratgeber, kann ich es auch gut online verkaufen.
Das ist auch unser Schnelltipp Nummer 4. Online oder vor Ort verkaufen, vor allem bei Barren oder Münzen, also bei diesen genormten, der Krügerrand, diese Goldmütze oder du hast so einen genormten Goldbarren, da gibt es ja auch so Normgrößen in ganz klein bis Zentralbankgröße, sag ich mal, so stirb langsam 2.
Wie viel?
Ich weiß es nicht mehr. Der stirb langsam Film, wo sie das viele Gold klauen. Bei Barren und Münzen funktioniert das natürlich super. Die werden versichert abgeholt und das ist natürlich auch ein sehr liquider Markt. Also du kriegst den gut los, jeder weiß, was er bekommt. Was ja der große, wir sprechen eigentlich selten darüber, über liquide und nicht liquide Märkte. Aber ja, das ist bei Goldmünzen ja wirklich der große Vorteil im Vergleich
zu. Genau, das kommt durch die Standardisierung. Ne? Wie ja, du gerade gesagt hast, dabei ist jeder, was man kriegt. Und dadurch ist es einfach auch sehr viel einfacher. Ja, ist es fungibler, ist es besser handelbar. Und das ist halt der große Vorteil gegenüber irgendeiner Spezialanfertigung von einem Armreif oder einer Goldkette oder ähnliches. Ja. Und übrigens, wenn ihr mal in der Familie so über Erbe redet, ja, dann kann man das vielleicht mal vorsichtig mit einfließen lassen, weil das habe ich auch schon erlebt, ne, dass dann mehrere 10.000 Euro in Goldschmuck fließen von den Großeltern, das dann unter den Enkeln verteilt wird. Und den Wertverlust kannst du eigentlich schon gleich mit einrechnen.
Und bei Schmuck und Altgold ist halt auch unser Tipp, das ist oft ein bisschen besser vor Ort, einfach weil du da einen seriösen Händler finden kannst. Wie? Verraten wir dir auch in unserem Ratgeber, einfach über diverse Fachverbände des Münzfachhandels und da einfach einen seriösen Händler finden, weil du da ja auch bestimmen musst, im Zweifelsfall, wie viel Gold tatsächlich enthalten ist. Boah, wir sind schon bei Tipp Nummer 5. Es geht richtig schnell heute, Saidi.
Jetzt kommt bestimmt irgendwie so was für Goldfans. Steuer fällt mir ein.
Ja, Steuern kommen tatsächlich. Ja, da hatte ich gedacht, wir machen was für Goldfans. Nee, Steuern machen wir. Genau, ganz einfach. Der Verkauf nach über einem Jahr Haltedauer ist ja in der Regel steuerfrei.
Ist schon ein großer Vorteil bei Gold. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also im Vergleich, also nicht jetzt sagen, ne, alte Regeln, bitte mache keine Geldanlage, hauptsächlich aus steuerlichen Gründen, aber es ist definitiv bei Gold, bei physischem Gold ein großer Vorteil, dass ich Wertgewinne nach einem Jahr vollständig steuerfrei einstreichen kann. Geht bei keinem Wertpapier.
Und sonst gilt natürlich die Freigrenze für private Veräußerungsgeschäfte von 1.000 Euro pro Jahr. Die ist eine sehr gemeine Freigrenze. Ich habe die nämlich immer so verstanden, es gilt ja, wenn ich jetzt für 1.001 Euro verkaufe, dann muss ich nicht einen Euro versteuern, sondern 1.001 Euro.
Genau, das ist der Unterschied zwischen Freibetrag und Freigrenze. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, ja, klar, hier reden wir wahrscheinlich sowieso hauptsächlich über Gold, Goldmünzen, vielleicht eben auch Schmuck, den ihr geerbt habt oder sonst irgendwo schon lange rumliegen habt und die ihr jetzt endlich loswerden wollt. Das war ja die Grundvoraussetzung dieser Sendung, dieser Folge, dass es nicht darum geht, oh, jetzt spekuliere ich und jetzt sehe ich, dass der Goldpreis aber langfristig doch gestiegen ist und jetzt will ich da mein Gold machen, sondern ihr wollt das sowieso loswerden und meistens haltet, also auch wenn ihr euch selber Gold zulegt, ja, dann ist das bestimmt bitte mit der Anlage, mit einem Anlagehorizont von mehr als einem Jahr. Aber wie du richtig sagst, wenn ich das kurzfristig verkaufe, dann habe ich nur diese, in Anführungszeichen, diese Freigrenze von 1000 Euro.
Ist für mich ja auch immer, jetzt wollen wir unsere fünf Schnelltipps durchhaben, ist für mich ja immer so ein bisschen so ein inneres Hindernis, in Gold zu investieren, ist allein schon dieser Aufwand, wenn ich es irgendwann loswerden möchte, ich muss da hingehen, dann muss ich mich im Zweifelsfall, wenn der Preis gut ist oder gerade der Druck bei den Goldbesitzern groß ist, muss ich mich vielleicht auch relativ lange anstellen. Also bei uns in München gibt es eine Filiale von einem großen deutschen Goldhändler in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Du kennst die
wahrscheinlich. Nee, tatsächlich
nicht. Fängt mit D an.
Okay.
Und da habe ich schon mal eine sehr, sehr lange Schlange gesehen in so einer Phase. Boah, ich glaube vor 2 Jahren, als der Goldpreis schon mal relativ hoch war, hätte ich keinen Bock drauf.
Nee, genau. Und deswegen würde man natürlich, und das empfehlen wir halt auch, immer nur Standardgrößen, Standardmünzen, Standardbaren empfehlen, weil da hast du halt den Vorteil, dass du die auch online handeln kannst. Aber nochmal, der Grundgedanke, sich sozusagen dafür zu fürchten, ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen falsch, aber es stellt halt in den Hinterkopf, dass ich muss ja dann da irgendwo hingehen. Ja, natürlich wirst du das eines Tages vielleicht mal müssen, aber mit dem Gedanken kaufst du das nicht, sondern sozusagen, wenn du dir Gold zulegst, solltest du das mit dem Hintergedanken tun, wenn ich dieses Gold mal verkaufen muss, das ist ein Muss dann, ja, dann kann ich groß ausatmen, einen großen Seufzer der Erleichterung machen, weil du dann wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, dich quasi glücklich schätzen musst, dass du in einer schweren, wirklich schweren Krise Gott sei Dank Gold hast, das viele Leute nicht haben, muss man sagen. Also das ist der Gedanke dabei. Ja? Es ist eine Absicherung, über die du froh bist, wenn du sie brauchst.
Ja, verstehe ich. Aber es hält mich irgendwie
trotzdem ein bisschen ab. Für mich ist, mich hält es ja auch ab, mich hält vor allen Dingen natürlich die Aufbewahrung ab. Ja,
weil du hast dann dieses Ding, dann musst du es irgendwie.
Genau, weil wir sagen ja auch 10%, bis zu 10% von deinem Vermögen sozusagen. Und das unterstellt natürlich schon, dass du ein gewisses Vermögen hättest. Ja, und das geht dann natürlich schnell in die 1000 und 10.000. Das ist schon eine signifikante Menge an Gold. Und naja, die musst du erstmal sicher verwahren.
Dann noch jetzt unsere kurze Einordnung zu Silber und Gold.
Schön.
Bronze wird leider nicht kommen in dieser Folge. Also das Wolfgang-Petri-Triumvirat werden wir nicht.
Das tut jetzt weh, oder?
Ja, es tut mir innerlich weh, werden wir nicht vervollständigen. Aber Silber war ja in den letzten Wochen so ein Ding, kann man, glaube ich, so sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge hier aufnehmen. Aber ich werde jetzt schon mal mit dem großen Aber starten, bevor du das mit Leben füllen darfst. Wir raten grundsätzlich von Silberinvestments ab.
Investments, ne? Genau, jetzt hast du das entscheidende Wort. Es ist halt wirklich ein signifikanter Unterschied zwischen Gold und Silber. Ne? Silber ist wesentlich schwankungsanfälliger, das hat sich jetzt auch gerade eben gezeigt. Ne? Während der Goldpreis so irgendwo zwischen 10% und 15% nach der Ernennung von Kevin Warsh zurückgegangen ist, waren es bei Silber, so, glaube ich, in der Spitze so fast über 40% und 45% jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, so knappe 30%. Also das ist schon mal nochmal eine ganz andere Größenordnung als bei Gold. Es kommt auch daher, nicht nur, dass es spekulativer gehandelt wird, es kommt auch daher, dass da auch ja Industrieproduktion oder Industriebedarf bei Silber eine sehr viel größere Rolle spielt als nur die Wertaufbewahrung und die Funktion als Schmuck. Und das macht das Ganze einfach nochmal deutlich spekulativer. Und wir sagen ganz klar, wenn schon Edelmetall, dann ganz klar Gold und Silber gehört zum Spekulativen, sagen wir es mal deutlich, zu den Spielereien. So wie, das wollen jetzt Krypto-Fans gar nicht hören, ne? Also wie alle möglichen Kryptowährungen, inklusive Bitcoin, aber auch möglich alle möglichen Einzelaktien. Kann man schon machen, aber gehört halt in das Spaßdepot rein.
In den spekulativen Anteil.
Genau.
Wusstest du, dass es in der Antike Münzen gab, die aus einer Legierung aus Gold und Silber gemacht wurden?
Ja, tatsächlich.
Aus Elektron.
Heißt das so?
Also, okay, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht werde ich auch krass in den Kommentaren korrigiert, heißt das Elektron und das Königreich Lydien hat sehr viele so Münzen rausgebracht. Anscheinend aus dem Grund, dass sie nicht mit anderen Münzen vertauscht oder werden oder abwandern können.
Warum kann ich mir jetzt Emil nur so gut, gerade als so Archäologen mit so einem großen Sonnenhut vorstellen, der irgendwo in der Wüste mit so einem Besen sitzt?
Da kann ich jetzt, kann ich tatsächlich einen kleinen Funfact droppen. Das Interessante bei so Münzfunden, habe ich im Studium gelernt, ist gar nicht der Wert der Münzen oder die Münzen, die man findet, sondern die Zusammenstellung und die Lokalität, in der man die Münzen findet. Weil du willst ja wissen, warum haben die Menschen diese Münzen irgendwo versteckt und welche Münzen haben sie versteckt? Und oft hast du ja das Problem, die werden dann bei so illegalen oder halblegalen Grabungen gefunden und kommen dann einzeln irgendwo auf den Markt und die interessante wissenschaftliche Information ist für immer verloren, weil viele von diesen Münzen sind ja zu Tausenden vorhanden, die sind jetzt wissenschaftlich ja gar nicht mehr so interessant.
Sondern wo sie eigentlich gefunden worden sind und so weiter, das erzählt dann die eigentliche Geschichte.
Und wie wenn du heute quasi, wenn jetzt jemand, irgend so ein Alien-Archäologe in 10.000 Jahren quasi Saidis Sparschwein platt macht und dann sehen könnte, okay, da sind irgendwie so und so viel Dollarscheine und so viel Euroscheine und deine restlichen tschechischen Kronen aus deinem Urlaub anno dazu mal drin. Das ist quasi.
Du meinst es eher, dass jemand dann mein digitales Sparschwein gehackt hätte? Das fände ich nicht so lustig.
Ja. Wir wollen nicht vom Untergang der Zivilisation ausgehen. Aber genau, zum Abschluss kann man generell sagen, Gold ist stabiler und weniger spekulativ und Silber ist halt einfach eine spekulative Geldanlage.
Und ich will zum Abschluss aber auch nochmal betonen, ne, dass man eben gerade jetzt auch an den letzten Tagen gesehen hat, wie schwankungsanfällig beide Edelmetalle, übrigens auch Bitcoin, sind. Und dass man eben von der berühmte sichere Hafen Gold oder meinetwegen auch sichere Hafen Silber, ja, das führt einen so ein bisschen auf die falsche Fährte. Natürlich nochmal, man kann das gut als Absicherung verwenden, aber bitte nur wirklich ganz langfristig sehen, dann macht man sich von solchen Kapriolen, die Preise da gerade machen, auch ziemlich unabhängig.
Bevor ich jetzt gleich nachschaue, ob das wirklich Elektron hieß, diese Legierung, jetzt habe ich mich selber verunsichert, kommen wir zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Wir haben auch eine sehr, sehr lange Frage heute dabei, auf die ich sehr gespannt bin. Die erste kommt von alex.he04. Hey Saidi, ist es sinnvoll, in Krypto-ETFs zu investieren?
Also Krypto-ETFs, meistens ja Bitcoin-ETFs erstmal, sind, naja, das stimmt nicht. Es kommt jetzt darauf an, was genau damit gemeint ist. Also zum einen sind das, kann mit Krypto-ETFs gemeint sein, tatsächlich Aktien-ETFs, die in Unternehmen investieren, die sich im weitesten Sinne mit Krypto, mit Blockchain und der ganzen Technologie dahinter.
Das kann halt alles Mögliche sein.
Das kann alles Mögliche sein. Das ist im Grunde genommen ein spezieller Tech-ETF, hochspekulativ, auch wieder definitiv erst recht Spaßgeld, ja, sicherlich nicht geeignet für ein breit angelegtes Investment. Kann man machen, wenn man daran glaubt, aber dann wieder mit kleinem Geld. Oder es gibt natürlich spezielle Krypto-ETFs, vor allem Bitcoin-ETFs, die sind in Europa gar nicht zugelassen, ja, weil ein ETF halt sich darüber auszeichnet, dass er in mehrere verschiedene Wertpapiere investiert und diese Bitcoin-ETFs zum Beispiel halten halt wirklich nur Bitcoin, sind in den USA zugelassen.
Und in Kanada,
okay, danke. Zugelassen und machen halt den Bitcoin sozusagen börsentauglich. Ne? Dann kannst du da einfach Bitcoin in dein Depot reinlegen, wobei es sind halt auch nicht die echten Coins, ne? Und da würden wir auch sagen, so, das ist eigentlich nicht das Wahre, aber steht halt für einen europäischen Anleger gar nicht zur Verfügung.
Ist ja auch ein bisschen, unser Tipp da wäre ja auch wie bei Gold tatsächlich so ein bisschen, wenn du es machen möchtest,
ja, unbedingt. Wobei schon ein fundamentaler Unterschied besteht, weil wir sagen natürlich ganz klar, Bitcoin sehen wir als spekulative Anlage, ja, das kann auch auf gut Deutsch gesagt in die Hose gehen, ja. Muss nicht sein, aber das ist sozusagen ähnlich, als würdest du sozusagen Geld in eine einzelne Aktie stecken oder auch in Silber, meinetwegen, ja, um den Vergleich zu machen. Das sehen wir alles als spekulativen Anteilen. Bei Gold sehen wir die Sache anders. Ne? Gold hat eine jahrtausendlange Historie. Das wird nie komplett wertlos werden, auch wenn es im Wert schwankt und hat eine gewisse Beständigkeit. Auch wenn man die mit Vorsicht genießen muss, wie man jetzt gerade eben wieder gesehen hat.
Die zweite Frage kommt von Daniel und er fragt, hey ihr beiden, ich hätte eine Frage, ich habe noch Altlasten und zwar eine Direktinvestition in ein Unternehmen, das sehr wahrscheinlich Insolvenz anmelden wird, sowie gut laufende Emerging Market ETFs.
Okay.
Würdet ihr letztere eher direkt verkaufen und in einen ETF stecken oder warten, bis die Insolvenz da ist und die Steuern auf die Gewinne vom Verkauf der ETFs dadurch verringert werden können?
Wow, das ist mal eine komplizierte Frage. Also, hauptsächlich ist ja seine Frage, ob man etwas verkaufen sollte, oder zu welchem Zeitpunkt man etwas verkauft hat, aus steuerlichen Gründen. Da wäre ich schon mal sehr vorsichtig, ja, weil genau wie beim Kaufen sollte der Anlass fürs Verkaufen sein, nicht bestimmte steuerliche Überlegungen, sondern ob du an das Ding, egal ob die Unternehmensbeteiligung, von der er spricht, ich weiß nicht, ob es eine Aktie ist oder nicht, oder die Emerging Market ETFs, ob du an die glaubst oder nicht. Das, also, weil in aller Regel, ja, bis wenn du jetzt auf den geschickten Zeitpunkt wartest zum steuerlichen Verkauf, da kann ja alles mögliche noch passieren mit dem Wert, ja. Und du musst einfach eine Entscheidung treffen, ob das noch für dich ein sinnvolles Investment ist oder nicht. Und das sollte der entscheidende Auslöser für den Verkauf sein. Und ansonsten nur der Hinweis, wenn es hier um eine Aktie geht, da hat er gesagt, ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht. Verluste aus Aktien kannst du immer nur mit Gewinnen in Einzelaktien verrechnen. Nicht mit Gewinnen oder Verlusten aus ETFs oder sonstigen Fonds. Das sind zwei getrennte Verlustverrechnungstöpfe. Und klar, eine Aussage, wie es jetzt wieder, wie es mit dem Unternehmen weitergeht, auch mit den Emerging Markets ETFs, können wir natürlich nicht, nicht treffen. Nur vom steuerlichen gesehen her, nochmal, ich weiß nicht, was es für eine Beteiligung ist. Ja, wenn es eine andere Beteiligung ist, dann wird es noch eben schwieriger. Aber wenn es eine Aktie ist, dann kannst du die mit den ETF Gewinnen oder Verlusten nicht vergleichen oder verrechnen. Dann musst du sozusagen, kannst du damit nur, ja, letztendlich Gewinne aus anderen Einzelaktien steuerlich mildern, abmildern.
Ist wahrscheinlich auch so eine Frage, wo man im Zweifelsfall mal einen Steuerberater konsultieren könnte.
Das vor allen Dingen dann, wenn sich bei der Beteiligung an einem Unternehmen irgendwas, eine kompliziertere Funktion, ja,
also wenn kompliziertere zum Beispiel eine KGAA ist, ja, oder genau, nur eine KG, ja, oder Anteile an einer GmbH, was auch immer.
Genau, aber in erster Linie würde ich sozusagen mir die Qualität des Investments anschauen bei den, Emerging Markets ETFs. Das kann dir keiner sagen, ja, wie ja, es da weitergeht. Wenn als Ergänzung zu einem normalen Weltaktien-ETF ist das jetzt keine schlechte Idee. Per se gesehen, ob ich jetzt kurzfristig, mittelfristig an Schwellenländer glaube oder nicht, das kann ich nicht.
Man kann ja auch sagen, man lässt sie einfach liegen, lässt es laufen und steckt halt seinen Sparplan in einen Industrieländer-ETF, damit sich
um es ausgleicht. Kann man auch machen, ja.
Wäre natürlich eine Option. Und die letzte Frage kommt von Tony Cash, sehr lustiger Username. Geld geerbt, wie am besten anlegen? Es geht um einen mittleren fünfstelligen Betrag. Also schon eine gute Summe Geld.
Okay, mittlere fünfstellige Betrag, also wir reden von 50.000 Euro oder sowas in der Richtung. Gut, da gilt grundsätzlich das Gleiche, was wir immer sagen, denn es gibt jetzt hier kein Problem mit einer 100.000 Euro Grenze, das heißt, es betrifft irgendwie die Einlagensicherung nicht. Man muss letztendlich entscheiden, wie viel davon kann ich langfristig anlegen, wie viel kann ich wirklich langfristig verzichten und was hält auch mein Magen an Schwankungen in meinem gesamten, auf die gesamten 50.000 so gesehen aus. Eine gute Möglichkeit, sich vorzustellen, okay, welchen Betrag an Minus aufs gesamte Vermögen gesehen, halte ich denn noch aus? Ne? Sagen wir mal, so bei minus 15.000, da wird es mir irgendwie schlecht werden. Ja, dann nimmt man das mal 2, minus 15 mal 2, immer 30.000, dann ist das der Betrag, den ich in Aktien-ETF investieren kann, weil, das ist mir die Überlegung, in einer schweren Börsenkrise, wirklich schweren Börsenkrise, kann man vielleicht damit rechnen, so ganz grob gesagt, dass so ein Aktien-ETF die Hälfte seines Wertes einbüßt, von 30 runter auf 15. Genau, das ist dann die Grenze, die ich bereit bin einzugehen, und in dem Fall würde man 30.000 dann in Aktien-ETF investieren und 20.000 Tagesgeld, vielleicht in Festgeld.
Vorausgesetzt doch wahrscheinlich auch, du hast für dich schon entschieden, dass du keine Immobilie kaufen, genau, wirst.
Guter Punkt. Oder ist das Eigenkapital für eine Immobilie, dann brauche ich das Geld offensichtlich in absehbarer Zeit und dann gehört das alles aufs Tagesgeld.
Ach, wir sind einfach so eingespielt, Said. Das ist Wahnsinn. Super. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich werde jetzt gleich mal nachschauen, ob das wirklich Elektron heißt oder ob ich mich getäuscht habe. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung oder auch eine Empfehlung unseres Podcasts an irgendjemanden, den oder die du kennst.
Genau, vielen Dank dafür.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, mach's gut.